Natürlich.
Ja, Luft und Licht haben wir hereingelassen. Und jetzt begrüße ich Sie ganz herzlich und Ihnen, Herr Kühlewind. Ich freue mich sehr, wieder hier einmal im Arbeitszentrum Berlin an unserer Gesellschaft begrüßen zu können. Es gab eine Zeit, als Herr Kühlewind sehr häufig hier war, manchmal in der Waldorfschule, manchmal hier im Haus regelmäßig gesprochen hat. Dann ist eine Zeit gewesen, wo das weniger geworden ist, oder Gaspar Hauser oder außerhalb von Berlin. Vor ein paar Jahren wollten wir, dass Sie kommen würden, und dann ging es aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und jetzt, heute, ist es Rolf Henrich und Christian Schleuß zu verdanken, die diese Veranstaltung, dieses Seminar organisiert haben, dass Sie wieder hier sind, um weitere Elemente einer spirituellen Psychologie präsent zu machen. Ich möchte noch eine praktische Ansage machen. Das haben viele Menschen gefragt, wo können wir unsere Seminargebühr entrichten? Wir haben keine Tagungskarten verkauft, sondern wir werden nach dem Vortrag hier den Hut aufhalten und bitten Sie, da zu spenden. Ebenso werden wir das morgen machen. Sie können hier für das Seminar gleich auch den ganzen Betrag geben, wenn Sie wissen, dass Sie morgen und übermorgen auch mitmachen. Wir haben einen Spendenrichtsatz von 20 Euro für das Ganze, aber das ist nach oben offen. Und auch wenn es zu viel ist, nach unten, das kann jeder selber entscheiden. Also kein Kartenverkauf, sondern Sie können jetzt oder auch morgen spenden, je nachdem, wie Sie wollen und wie Sie teilnehmen sollen, teilnehmen können. Bitte schön, Herr Kühlewind, sprechen Sie.
Sehr verehrte Anwesende, das Wort spirituelle Psychologie ist eigentlich zu viel. Wenn es Psychologie ist, muss sie spirituell sein, sonst weiß ich nicht, worüber wir sprechen können. Das ist leider den heutigen einigen hundert psychologischen Schulen kaum bewusst, dass es so ist. Es gibt vielleicht 3 oder 4 solche Schulen, wo es mehr oder weniger bewusst ist. Aber dass das nicht einfach ist, das möchte ich Ihnen gleich ein bisschen durch einige Texte beleuchten. Dass, wenn wir über die Seele sprechen, worüber sprechen wir eigentlich? Was ist das? Wohin schauen Sie, wenn diese Seele suchen? Wohin schauen Sie hin? Sicherlich nicht so irgendwo in die Luft, obwohl das gar nicht so, wie soll ich sagen, so ungenau wäre. Die werden Sie vielleicht am Ende doch besser verstehen. Aber ich möchte einfach Sie erinnern an gewisse Äußerungen. Zum Beispiel an eine Äußerung von Heraklit, der gesagt hat, geschrieben hat, der Seele Grenzen erreichst du nie, auch wenn du alle ihre Wege betrittst. Solch tiefen Logos hat sie. Und ähnlich, wenn Sie Meister Eckhart nehmen, das ist die 8. deutsche Predigt, ein bisschen länger Text. Ein Meister spricht ein schönes Wort, dass etwas in der Seele ist, das gar heimlich oder und verborgen ist und weit oberhalb dessen, wo die Kräfte Vernunft und Wille ausbrechen. Der heilige Augustinus sagt, wie das, was der Sohn, wo der Sohn aus dem Vater ausbricht, im ersten Ausbruch unaussprechlich ist, so auch gibt es etwas Heimliches innerhalb, deshalb, des ersten Aufbruchs, in dem Vernunft und Wille ausbrechen. Ein Meister, der am allerbesten von der Seele gesprochen hat, sagt, dass das gesamte menschliche Wissen niemals da rein eindringt, was die Seele in ihrem Grunde sei. Was die Seele sei, dazu gehört übernatürliches Wissen. Wissen wir doch nichts von dem, wo die Kräfte aus der Seele in die Werke ausgehen. Wir wissen wohl ein wenig davon, es ist aber gering. Was die Seele in ihrem Grunde sei, davon weiß niemand etwas. Was man davon wissen kann, das muss übernatürlich sein, es muss Gnade sein. Dort wirkt Gott Barmherzigkeit. Amen. So endet diese Predigt. Und wenn wir dann noch etwas hinzunehmen zu dem, das ist jetzt Antonio de Mello, ein geistreicher Jesuit, der fast die Kirche verlassen musste wegen seinem Antiklerikalismus, so krass das klingt, der nämlich sagt noch etwas, er sagt Folgendes: Ein Meister sagt seinem Schüler, dein Irrtum ist, dass du Gott außerhalb von dir suchst. Soll ich ihn denn in meinem Inneren suchen? Siehst du nicht, dass dein Inneres außerhalb von dir ist? Und mit diesem Satz können wir einsteigen. Was meint dieser Jesuit eigentlich? Ein Inder übrigens, ist gestorben im Jahre 87. Und der heutige Papst hat einen Warnbrief gegen ihn formuliert. Und der verstorbene Papst hat ihn unterzeichnet. Ich besitze den Warnbrief, der ist wirklich lesenswert, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Jedenfalls, was meint er mit dieser Sache, dass dein Inneres außen ist? In dem Augenblick, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Inneres richten, nur richtungsgemäß, ist es Objekt. Verstehen Sie das? Es wird zum Objekt. Und wenn es Objekt ist, ist es außerhalb der gegenwärtigen Tätigkeit der Seele. Was wir jetzt tun, ja, das entschlüpft immer derselben Aufmerksamkeit. Und deshalb ist das ganze Problem da, aus dieser einfachen Sache stammt eigentlich fast jede Psychologie, jede Problematik der Psychologie, aber nicht nur der Psychologie, sondern überhaupt, dass wir in einer Objektwelt leben, das heißt in einer dualistischen Welt leben, sagen, ich bin hier und dort ist die Welt. Ich könnte dazu noch hinzufügen, der Antonio de Mello sagt, merkst du nicht, siehst du nicht, dass dein Inneres außerhalb von dir ist? Wenn du dein Augenmerk auf dieses Innere richtest, wird es außerhalb dessen, was du jetzt tust. Man könnte umgekehrt sagen, und siehst du nicht, dass alles, was du außen wahrnimmst, schon innen ist, nämlich im Bewusstsein ist, zugleich. Das könnte man hinzufügen, aber das ist nicht sein Metier. So, dass wir hier das Grundproblem haben, in diesen Zitaten, auch es ist ja bekannt, dass Steiner dieses Letzte, dass man im Hinblick auf das Denken nie das gegenwärtige Denken erleben oder beobachten kann, sondern immer das Vergangene. Darin steckt eigentlich dieses Problem schon drin. Und natürlich steckt auch der erste Schritt zur Auflösung der Dualität auch in diesem fantastischen Buch, Philosophie der Freiheit, namentlich deswegen, weil der Autor hier zeigt, dass Realität nicht ohne Begrifflichkeit ist, sondern immer, dass die Begrifflichkeit zur Wirklichkeit zählen muss, man sie zur Wirklichkeit zählen muss. Und das bedeutet, dass, weil Begrifflichkeit Bedeutung eigentlich im Menschen, in der menschlichen Seele oder in der menschlichen Bewusstsein entsteht, ist das Bewusstsein ein Teil der Wirklichkeit, was total gegen den Strich ist, gegen den, ich würde sagen, naturwissenschaftlichen Strich ist. Völlig. Und zugleich kommt hier das Problem, ja, wenn wir jetzt eine Seelenwissenschaft machen wollen, wo ist die Instanz, die das kann? Weil, solange wir in der schönen Dualität leben, sagen wir, diese Wirklichkeit ist unabhängig von mir, unabhängig von meinem Bewusstsein da. Also ich habe Abstand davon, deshalb kann ich diese Wirklichkeit gut beschreiben, ich kann sie ausloten, ich kann sie erforschen und so weiter. Wie steht es dann mit der Seele? Wo ist der Abstand? Wer hat diesen Abstand und kann man überhaupt da über Abstand sprechen? Das Ganze hängt zusammen damit, dass wir den gegenwärtigen Augenblick nie bewusst erleben. Wenn Sie sagen, jetzt ist schon lange vorbei. Ist schon, Sie können nur noch nachwinken. Ja, so, es ist schon vorbei. Und das ist das ist der Kern eigentlich unseres Bewusstseins. Übrigens, es ist auch merkwürdig, dass, verstehen Sie das Wort Bewusstsein? Nun, es wäre schwierig, wenn ich Sie fragen würde, was ist denn Bewusstsein? Ich könnte darauf kaum eine Antwort geben. Ja, was heißt Bewusstsein? Trotzdem vermeinen wir, dass wir das wissen. Niemand hat es uns erklärt. Haben Sie irgendeine Erklärung bekommen oder gelesen? Bitte melden Sie sich, wenn Sie da was gelesen haben über eine Definition des Bewusstseins. Das würde mich brennend interessieren. Ich glaube nicht, dass so etwas existiert. Auch über die Seele. Was ist die Seele? Was ist das? Ja. Merkwürdigerweise verstehen die Kinder so heutzutage, wo sie ja sehr früh einen Schritt machen, nämlich einen Schritt des Bewusstseins machen. Heute verstehen die Kinder Bewusstsein so ungefähr mit 7 Jahren schon. Manche noch früher, ja, sie wissen, was das ist. Also sie, wenn man sagt Bewusstsein, dann gucken sie nicht unter das Bett, das vielleicht dort ist. Sondern wohin sie gucken, das ist geheimnisvoll. Ich frage Sie, wohin gucken Sie, wenn ich sage Seele? Steiner hat eine Antwort darauf. Das finden Sie in der Theosophie, Buch Theosophie. Kapitel Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode. Der Mensch empfindet während des physischen Lebens seinen Körper als sein Selbst. Das, was man Selbstgefühl nennt, gründet sich auf diese Tatsache. Und die Seele wird in demselben Kapitel als das Eigenleben des Geistes dargestellt. Ich sage nicht definiert, aber es heißt, die Seele ist das Eigenleben des Geistes. Und dieses Eigenleben, was bedeutet denn das? Es hat, ich kann es Ihnen sagen, es hat 2 Bedeutungen. Das eine ist, dass der Geist in der Seele fast aufwachen beginnt, ja, ich muss da sehr vorsichtig sein. Und es ist auch, dass da eine primäre, stellvertretende Selbstbewusstsein entsteht. Das ist gerade der Augenblick bei der Entwicklung des Kleinkindes, wo das Kleinkind beginnt, die Fürwörter für die erste Person zu benutzen. Ich, mich, mein, dieses Vorangehen Sprachs, jetzt sage ich mal, so wie die Menschen das pflegen zu sagen, vorangehend hat das Kind über sich in dritter Person gesprochen. Über sich, sagen wir. Über was? Über die eigene Leiblichkeit hat es in dritter Person gesprochen. Manchmal, wie meine ältere Tochter, die hat in zweiter Person gesprochen über ihre Leiblichkeit. Sie hat nämlich gesagt, du gehst hinaus und entfernte sich. Das heißt, wir sagen das. Sie hat ihre Leiblichkeit hinaus transportiert. So ist das vielleicht richtiger. Trotzdem, obwohl die Kinder nie eine Belehrung bekommen, was heißt Seele, was heißt Bewusstsein, trotzdem wissen wir das. Ja, wir haben auch keine Belehrung bekommen, ungefähr. Ja, und der Steiner sagt, ja, dieses Körpergefühl heißt Autoperzeption in der Psychologie. Mit Autos, das heißt selbst, ist die Körperempfindung gemeint. Und das heißt jetzt das erste Selbstbewusstsein, wo das Kind sich als selbst erlebt, in diesem merkwürdigen Körper, Körperempfindung oder Propriozeption heißt es manchmal auch, diese Sache. Und das ist sehr wichtig, dass das gut sich entwickelt, weil es gibt sehr viele Kinder heute, bei denen diese Autoperzeption, diese Körperempfindung weitgehend nicht so entwickelt ist, wie wir es gewohnt sind. Und diese Kinder gelten dann als nicht normal. Obwohl das ein Entwicklungsschritt ist in der Menschheitsentwicklung, vorausgesehen von Steiner, vorausgesehen von anderen Menschen auch, von Jean Gebser zum Beispiel auch und von anderen noch, dass mal einmal eine Generation kommt, und der Zeitpunkt stimmt da auch, eine Generation, die offener ist als die vorangehende Generation, offener, das heißt nicht so im Leib drin stecken. Das heißt, wir Kinder haben Riesenschwierigkeiten mit uns. Wir haben Riesenschwierigkeiten mit diesen Kindern, weil wir sie nicht verstehen. Das ist ein Problem, das gehört jetzt nicht hierher, nur insofern, dass dieser Wendepunkt in der Entwicklung des Kleinkindes, wo das Ich-Wort kommt, und mit Ich meinen wir dieses Ich, diese Körperempfindung, das ist ein ganz kritischer Punkt in dieser neuen Kindergeneration. Die erlebt das ganz anders. Darf ich dazu gleich etwas hinzufügen? Obwohl alle die äußeren Umstände, die sich verändert haben, sagen wir in den letzten 30, 40 Jahren, alle diese äußeren Umstände, die würden dazu führen, logischerweise dazu führen, dass die Kinder noch mehr zu werden, das heißt weniger offen, mehr im Leib drinnen stecken wären. Und was wir erfahren, das ist das Gegenteil dessen. Also ich meine jetzt, alle die Umweltverschmutzung, alle die unzähligen medizinischen Eingriffe in das Leben des Kindes, immer mehr Impfungen, immer mehr solche Sachen, die ganze Verpflegung, die voll ist mit Giften, die ganze und hauptsächlich der nicht bewusste Marxismus der Menschen. Ich nenne nicht bewussten Marxismus gerade diese Dualität. Ich bin hier und dort ist die Welt. Die Welt ist da, unabhängig von meinem Bewusstsein. Kennen Sie das? Wenn das bewusst ist, heißt es Marxismus. Wenn es nicht bewusst ist, heißt es auch Marxismus, nur ist er nicht bewusst. Aber eigentlich, obwohl wir, ich nehme an, dass hier wenig Marxisten sind, nach dieser langen Erfahrung, die wir auch wir in Ungarn gehabt haben, aber das ändert nicht viel an der Einstellung des Menschen. Wir erleben auch dualistisch, wir erleben so, die Wirklichkeit ist da, unabhängig von mir. Ja, das erleben wir. Das ist tief im Empfinden drin. Das ist eben, was ich nicht bewussten Marxismus nenne. Und die Kinder bekommen das von den Eltern, von der Umgebung, von der erwachsenen Umgebung eingestrahlt. Glauben Sie nicht, dass das nicht fühlbar ist? Für das Kind ist total fühlbar, das Kleinkind ganz besonders, aber für diese offenen Kinder auch. Die fühlen, was wir sind, nicht was wir reden. Wir können noch so, ja, was soll ich sagen, noch so religiös reden, aber wir strahlen diesen Marxismus doch aus. Und das ist wirksamer, als was wir sagen im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes. Ich komme zurück zur Psychologie, nicht als ob das ganz daneben gewesen wäre. Aber die Frage ist, wer beobachtet und was? Was kann man beobachten? Und ja, man kann beobachten die Vergangenheit des Bewusstseins. Ich breite ein bisschen aus, was Steiner in der Philosophie der Freiheit anklingt. Da spricht er nur über das Denken. Aber wir können auch beobachten, nicht nur das Denken, sondern alles, was im Bewusstsein als Inhalt war. Wenn ich sage ist, dieses ist, würde wörtlich das Jetzt bedeuten und dieses Jetzt erhaschen wir in unserem Alltagsbewusstsein nie. Es ist schon längst vorbei. Und deshalb ist die ganze Entwicklung, Entwicklung der Psychologie größtenteils mit dieser Begebenheit belastet. Nun, wo zeigt sich etwas anderes? Ja, es zeigt sich andauernd etwas anderes, weil unsere Fähigkeiten, erkennende Fähigkeiten, die sind alle als Fähigkeiten nicht bewusst. Das heißt, anders gesagt, nicht wir haben sie erzeugt. Also nicht kam jemand irgendwann vor vielen, vielen tausend Jahren, hat gesagt, höchste Zeit, dass wir beginnen zu denken. Das können Sie nie nachweisen, weil jemand, der das gesagt hat, der hat schon längst gedacht. Und ebenso war es mit der Sprache. Es gab nie jemanden, der, so sagen wir, die deutsche Sprache erfunden hat. Die Menschen konnten noch gar nicht sprechen und er hat das erfunden, eine Intuition. Ja, das Problem wäre gewesen, wie teilt er das mit? Weil nehmen wir an, ich bin dieses Genie und ich erfinde die deutsche Sprache, will sie Ihnen sagen. Wissen Sie, wenn Sie das lernen, wir könnten einander guten Morgen wünschen oder wie geht's dir oder sowas. Ja, nur würde sie kein Wort verstehen von dem. Also da mit diesen Theorien, wie eine Sprache entsteht, ist es auch so. Und übrigens, wir haben Fähigkeiten. Wir haben zum Beispiel die Fähigkeit zum Sprechen. Weiß man, wie man spricht? Ich spreche jetzt nur von den primitivsten, von der primitivsten Seite. Wissen wir, was unsere Sprachorgane machen, wenn wir sprechen? Ich glaube nicht, dass Sie das wissen. Und ich würde mich auch sehr vorsichtig an die Sache nähern, denn wenn man das tut, dann geht, kann einem so gehen wie mit dem Tausendfüßler. Ja? Wohin stecken Sie die Spitze Ihrer Zunge, wenn Sie D machen? Ja? Ja, man kann es probieren, leicht, aber damit wird die Sache keineswegs bewusster. Wir sprechen völlig überbewusst, also jetzt, was die Sprachorgane machen, ist uns nicht bewusst. Niemand wird dadurch gehindert zu sprechen. Ich könnte noch viel weiter gehen, weil wenn wir noch ein bisschen das untersuchen, ja, wie sprechen wir überhaupt? Wie entsteht ein Satz? Ja, ein Satz entsteht so, dass, es ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich muss diesen Satz, meinen eigenen Satz, schon verstanden haben, bevor das Mundwerk beginnt zu arbeiten. Verstehen Sie das? Ich muss wissen, was ich sagen will. Und dieses, was ich muss wissen, was ich sagen will, es ist nicht nur nicht in Worten, es ist nicht einmal in einer Sprache. Weil ich könnte das zum Beispiel in Ungarisch auch sagen oder Englisch, auch dasselbe. Ja? Solange es informativ vor sich geht, kann man übersetzen. Kunst nicht mehr, aber so Gebrauchsanweisungen kann man übersetzen, ohne weiteres. Und wenn ich jetzt so spreche zu Ihnen, bevor das Mundwerk losgeht, muss ich wissen, was ich sagen will. Zumindest ist es zu empfehlen, dass man weiß. Und dieses, ich weiß, was ich sagen will, das ist nicht einmal in einer Sprache, weil ich kann dann die Sprache wählen. Ja, ich kann das Ihnen auch Englisch erzählen oder vielleicht Italienisch auch erzählen. Ja, und wie geht das? Ist das bewusst? Überhaupt nicht. Bewusst wird, ganz stramm bewusst wird es, was ich sagen will, für mich, wenn ich es ausgesprochen habe. Und dann kann ich immer noch korrigieren, wenn ich da nicht ganz das sage, was ich sagen wollte, kann ich immer noch korrigieren. Und manchmal korrigiere ich auch. Es ist fantastisch, also total überbewusstes Können. Jedes Können ist überbewusst. Jedes Können, jede Fähigkeit. Die Fähigkeit ist nie bewusst. Ja, deshalb haben ganz große Künstler, ich meine jetzt Musiker, schon nach dem 355. Konzert, erfolgreichen Konzert, haben sie noch immer Lampenfieber. Man kann nicht wissen im Voraus, ob das 356. Mal auch gut geht. Verstehen Sie das? Ja, weil die Fähigkeit ist nicht bewusst. Was die Fähigkeit produziert, die Musik, ja, die produzierte Musik, die Bilder, die Bücher, die Dichtungen, das ist das Produkt, das wird bewusst, die Fähigkeit selbst nicht. Und das bewirkt, dass manche ganz große Künstler, Musiker auch, aber auch Schauspieler, nach dem, ich weiß nicht, wie viel den Erfolg noch immer nicht sicher sind. Man kann nie sicher sein eigentlich. Das ist so ein Grundprinzip. Das. Und das bedeutet überbewusst, das heißt, unsere Fähigkeiten sind geschenkt, nicht wir haben sie erzeugt. Wir können sie pflegen, wir können sie entwickeln, aber letztlich sind sie uns gar nicht bewusst. Und das ist eine der wichtigsten Fragen in der Kunstpädagogik. Wie macht man das? Überhaupt in der Pädagogik. Ist das die Grundfrage, dass die Fähigkeiten nicht bewusst sind? Man kann sie trotzdem entwickeln lassen oder zur Entwicklung bringen. Aber das ist weitgehend nicht durchleuchtet. Und ebenso ist es nicht durchleuchtet, dass wir in einer Welt der Bedeutungen leben, Bedeutung, verstehen Sie das Wort Bedeutung? Wenn ich frage, was ist Bedeutung, kommen wir alle in fürchterliche Verlegenheit. Können Sie mir sagen, was Bedeutung ist? Man weiß, wenn man eine Bedeutung nicht kennt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Ungarisch etwas erzählen würde, dann würden Sie zwar Zeichen hören, ja, Worte, Klang hören, aber Sie würden nicht die Bedeutung, also abgesehen von den vielen Ungarn, die anwesend sind, würden Sie nicht verstehen, weil die Bedeutung würde nicht dabei sein. Also Sie wissen schon, was Bedeutung ist, obwohl ich das auch nicht irgendwie definieren kann. Es ist merkwürdig, was die Kinder alles schon wissen, ohne dass wir ihnen das erklärt hätten. Weil so in der zweiten Klasse, ja, hier sind ja Lehrer, in der zweiten Klasse weiß jedes Kind, was Bedeutung ist. Sicher. Ohne dass je eine Erklärung davon geschehen wäre, man kann es nicht erklären, nämlich was heißt Bedeutung. Warum ich das erwähne? Weil Bedeutung, ja, ist etwas Geistiges. Das ist die unterste Stufe des Geistigen. Geistig ist es, weil es verständlich ist. Eine Bedeutung ist verständlich. Und zweitens ist es geistig, weil es aus keiner Stofflichkeit gemacht ist. Verstehen Sie das? Wenn ich sage Klang, Zeichen, akustische Zeichen, ja, wir wissen, dazu braucht man eine Kehle, dazu braucht man Sprachorgane und besonders braucht man Luft. Obwohl das manchmal nicht so reichlich da ist im Saal, aber trotzdem braucht man etwas Luft, damit longitudinale Wellen entstehen können. Und das ist die Stofflichkeit zu den akustischen Zeichen. Und für die visuellen Zeichen, da brauchen wir auch Stofflichkeit. Ja? Und wenn ich nichts mache, nur mit meinem Blick Zeichen gebe, brauchen wir auch Stofflichkeit. Ja? Für alle Zeichen brauchen wir Stofflichkeit. Wir leben in einer Zeichenwelt, in einer stofflichen Welt. Zugleich aber leben wir in einer Welt der Bedeutungen. Dass das nicht aufgefallen ist, ja, Herr Kollewin, haben Sie etwas gelesen darüber, dass das irgendwo zu lesen ist, dass Bedeutung ist etwas, was geistig ist? Ich habe das nie gelesen, aber ich wäre brennend interessiert, wenn das jemand schon, ich würde mich sehr freuen, jemand schon gedacht hätte, dass wir leben andauernd mit in Bedeutung, in einer Bedeutungswelt. Sagen Sie mir etwas, was keine Bedeutung hat. Gibt es nicht. Ja? Und keinem Philosophen ist es aufgefallen, dass wir mitten in einer Geistigkeit leben, weil wir in einer Welt leben, wo alle Dinge Bedeutung haben. Und das ist das einzig Wichtige daran. Es ist völlig egal, ob die Zeichen Ungarisch sind oder Englisch sind oder Deutsch sind oder Französisch sind oder dass sie überhaupt sind. Also als Plan, man kann schreiben, das sind visuelle Zeichen, ja, aber Zeichen ohne Bedeutung, was wäre das für Zeichenwelt? Und wieso ist das niemandem aufgefallen bis jetzt? Rainer Maria Rilke in seinem fantastischen Roman, da hat er so eine Seite, ist es möglich, das? Und er fragt, und ist es möglich, das? Fragt 7 oder 8 Mal, man denkt nicht, dass das möglich wäre. Ich habe etwas, ist es möglich, dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass die Bedeutung etwas Geistiges ist? Es ist aus nichts gemacht und das ist das Wichtigste, was die Zeichen uns mitteilen. Weil ein Zeichen ohne Bedeutung ist überhaupt kein Zeichen. Gibt es auch nicht. Also, warum gehört das zur Psychologie? Weil wir hier uns orientieren in die Richtung, woher unser Bewusstsein, Alltagsbewusstsein kommt. die Quelle. Die Quelle ist, das nennen wir überbewusst, oder wenn wir es schöner ausdrücken, das ist der Himmel der Seele. Das Überbewusste ist der Himmel der Seele. Da gibt es nur Fähigkeiten. Es gibt keine Inhalte. Die Inhalte werden bewusst, die Fähigkeit wird nicht bewusst. Ja, was ich Ihnen gesagt habe, das wird bei mir jedenfalls bewusst, bei Ihnen wahrscheinlich auch. Ja, aber die Fähigkeit, das zu tun, dass Sie es verstehen, ja, das ist natürlich noch eine ganz große Sache. Wie versteht man einen Satz? Ich habe schon nachgedacht, der Wittgenstein hat diese Frage einmal gestellt, in einem seiner Bücher, hat die Frage gestellt, wann versteht man einen Satz? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Und man kann darauf weder noch etwas antworten, denn einen Satz versteht man haargenau so wie eine Melodie. Nämlich, wenn Sie eine Melodie als Melodie hören, dann machen Sie etwas ganz Besonderes. Nämlich, Sie behalten die schon erklungenen Töne, aber Sie erinnern sich nicht an sie. Das heißt, wenn Sie in der Mitte der Melodie sich zurückerinnern, was war der erste Ton, dann sind Sie aus der Melodie herausgefallen. Ist das verständlich, bitte? Und genauso ist es mit dem Satz. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, was war das erste Wort in dem jetzigen Satz, da werden Sie den Satz nicht mehr verstehen. Sie behalten, aber Sie erinnern sich nicht. Sie schwimmen mit dem Satz, Sie schwimmen mit der Melodie, ist gar nicht Alltagsbewusstsein. Bemerken Sie das? Kaum. Man bemerkt es nur dann, wenn man sehr aufpasst, wie das Leben ist. Ich sage absichtlich das Leben. Wissen Sie warum? Weil wir auch im Leben uns mit diesem Mitschwimmen orientieren. Das heißt, Sie sind jetzt in diesem Saal. Ja? Sie wissen, wie Sie hierher gekommen sind. Was ist der Sinn, warum Sie hierher gekommen sind? Ohne dass Sie sich jetzt erinnern. Ja. Sie können sich erinnern, aber Sie brauchen das nicht. Sie wissen haargenau, Sie sind orientiert. So wie Sie hier jetzt sitzen, warum Sie gekommen sind, wieso, auch Sie können wissen, auf welchem Weg Sie gekommen sind, wo haben Sie die Nachricht bekommen, dass hier jemand einen Vortrag über Psychologie hält, das alles. Aber das brauchen Sie alles nicht, Sie sind orientiert, wie Sie so hier sitzen. Man könnte das implizites Wissen auch nennen, ja. Und das ist eben so, dass das ist jetzt der Henri Bergson, hat einen wunderbaren Satz, was wir eigentlich als Personen sind, das ist die Melodie unseres Lebens. Er nennt es Melodie, weil wir das auch mit einer Art Mitschwingen wahrnehmen. Das ist eine fantastische Sache. Warum ist Melodie? Die Melodie ist das Symbol dieses Zustandes, das sozusagen nicht von Wort zu Wort geht bei einem Satz, erste Wort, zweite Wort, dritte Wort, sondern durchschwimmt alle Wörter, ohne sie einzeln zu erinnern. Wehe, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, was war das erste Wort? Haben Sie den Satz schon verloren. Wie auch die Melodie, wenn Sie auf den ersten Ton oder zweiten Ton sich zurückerinnern. Man kann es tun. Es gibt eine Krankheit bei Menschen, die hören keine Melodie. Die können aber jeden Ton absolut exakt reproduzieren. Was sie vermissen, ist dieses durch die Töne hindurch schwimmen. Mitschwimmen. Das ist eine ganz besondere. Das ist gerade, warum ich das erwähne, ist, weil das an der Grenze der Bewusstheit und der Überbewusstheit passiert. Dieses Schwimmen, das Mitschwimmen. Das ist eine Grenzerfahrung. Sie ist übrigens auch zeigt, dass wenn die Seele so arbeitet, wenn das Bewusstsein so arbeitet, dann ist sie eine kontinuierliche, dann ist es eine kontinuierliche Bewegung. Während, wenn wir so gewöhnlicherweise denken, dann denken wir von Begriff zu Begriff, das heißt diskontinuierlich. Verstehen Sie das Wort? Begriff, Begriff, Begriff. Noch schlimmer, Wort, Wort, Wort. Ja. Diese Welt der Diskontinuität, die in der Musik völlig aufgehoben wird, ja, wir erleben in der Musik nicht einzelne Töne, obwohl sie physikalisch absolut unabhängig voneinander nacheinander ertönen. So. Was wir erleben, das ist so. Eine kontinuierliche Bewegung machen wir durch diese, ich würde sagen, vereinzelt ertönenden Töne. Dasselbe ist im Verstehen. Verstehen ist eine Kontinuität. Begriff entsteht, wo das Verstehen ein Stoppzeichen sieht. Ja? Dort erscheint ein Begriff und bald ein Wort dazu, ja. Ein Zeichen. Aber eigentlich überwinden wir diese gebrochene Welt in Stücke, stückweise erkennbare Welt, überwinden wir in jedem Verstehen.